Ihr habt genau richtig eingeschaltet, denn heute erwartet euch eine Top-Folge vom Bundesliga-Start. Wir gucken erstmal zurück auf das Pokalspiel, auf das Weiterkommen. Dann geht's weiter mit den Predictions. Kai und ich haben welche vorbereitet und ich kann euch sagen, die haben sich gewaschen. Am Mittwoch steht eine Premiere an, denn der HSV-Film...
ist nicht die Champions League, sondern...
Es ist der HSV-Film. Der große HSV-Netflix-Film wäre ja fast gewesen, aber er hat es zum ZDF geschafft. Der ist im Cinemax, darüber reden wir auch noch. Wir sind natürlich vor Ort und am Wochenende geht's los gegen Gladbach. Die Bundesliga, die erste Bundesliga geht los. Also es wird eine ganz, ganz, ganz ereignisreiche Folge und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein.
HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von König Pilsner.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau!
Kai ist da. Ihr habt schon seinen unqualifizierten Zwischenruf eben gehört. Und ich, Gato, wir machen es heute zu zweit, denn Muchel ist im Urlaub und Pia auch. Oder? Ist Pia im Urlaub?
Wahrscheinlich, aber wow. Also ich finde, Pia, wir machen viel Urlaub, aber dass sie es immer schaffen, noch mehr Urlaub zu machen, unglaublich.
Immer, ja.
Unglaublich.
Eben habe ich schon die Themen genannt. Es kommt natürlich noch ein kleines Überraschung-Spicy-Thema hinzu. Dazu aber später mehr. Ja, bevor wir zu den Predictions kommen, die wirklich ganz gar nicht so schlecht sind, kommen wir erstmal zum Pokalspiel, Kai. Was sagst du dazu?
Es ging ja vor dem Spiel los, als ich die Aufstellung gesehen habe. Da dachte ich so, wow, das ist nicht der HSV, so wie ich ihn kenne. Das ist der HSV, wie ich mich an ihn gewöhnen werde. Und das, was wir hier die letzten Wochen berichtet haben, zog sich dann wie ein roter Faden aufs Spielfeld. Die Mannschaft hatte ja von den Ergebnissen, die man natürlich nicht zu hoch hängen darf, bisher eine echt, und das ist noch sehr nett formuliert, schlechte Vorbereitung hinter sich.
Leistungstechnisch eigentlich auch. Also es war jetzt nicht, wo man sagt so, boah, die haben aber super geil gespielt bei der 2-0-Niederlage gegen Mallorca. Die war nicht schlecht, aber es war besonders, die Ergebnisse stehen im Vordergrund. Ne?
Genau, und man muss ja auch sagen, es nervt einen ja innerlich immer selber, auch so Sachen dann immer so ein bisschen negativ zu sehen. Aber es ist ja nicht nur die schlechte Leistung. Man hat dann auch mitbekommen, was ja logisch ist, dass die schlechte Leistung in eine schlechte Laune übergegangen ist, ja, dass die Mannschaft genervt war. Und zwar jetzt nicht nur mit den Ergebnissen, sondern mit dem Spielsystem, mit der Hierarchie in der Mannschaft, ja, mit den Neuverpflichtungen, mit der Umstellung. Muss man auch ganz fair sagen, ich lege jetzt auch mal ein negatives Argument in die Waagschale. Man hätte mit der Vorbereitung auch heute anfangen können, weil, also übertrieben, überspitzt gesagt, weil was soll man als Erster reinstarten, wenn von den Leuten, die da angefangen haben mit der Vorbereitung, eigentlich kaum einer spielt. So, und da muss man sagen,
fair enough.
Jetzt so ein bisschen nervig. Die Mannschaft muss sich noch finden. Und das hat man eben gesehen, als man diese Aufstellung gesehen hat. Finde ich, spiegelte die dieses...
Fünf neue Spieler. Genau. Also fünf Neuzugänge haben gespielt. Vielleicht sogar auch nur fünf. Es hätten auch noch ein, zwei mehr sein können. Aber wir gehen die Mannschaft mal ganz kurz durch. Ihr habt es natürlich alle gesehen. Heuer Fernandes war im Tor. Ich hatte bei Instagram fälschlicherweise gesagt, yes, er hat den Zweikampf gewonnen gegen Perez, gegen Daniel Perez. Aber es war so abgesprochen. Der eine war gegen Mallorca im Tor und der andere, Heuer Fernandes, war jetzt gegen Pirmasens, die Club, im Tor. Und wer das Rennen macht, ist noch offen. Es ist so ein bisschen hier und da jetzt mal durchgesickert, dass eventuell doch Heuer Fernandes die Nase vorne hat. Würde mich persönlich freuen, wenn er die Nummer 1 ist. Zu ihm hat man einfach mehr Bezug. Dann die 5er Abwehrreihe. Muheim auf links, denke ich, relativ klar. Turunariga, El Fadli, Omari und Gosholeshvili. Das ist die 5er Abwehrkette gewesen. Dann im zentralen Mittelfeld mit Meffert und Capaldo und vorne mit Philippe, Königsdörfer und Rössling, Lelesit.
Genau, also ich erkenne da durchaus auch viele Individualisten, von denen ich mir eine positive Überraschung erwarte in dieser Saison. Die nenne ich auch mal direkt, also deswegen ist es nicht nur negativ. Ich bin ein absoluter Muheim-Fan, El Fadli-Fan, Capaldo-Fan und auch Rössing Lelit finde ich gut. Königsdörfer könnte ja erneut zur Überraschung werden. Deswegen, da sind schon Spieler dabei und, ne, und Meffert und Philippe sind jetzt auch nicht irgendwelche Spieler, die man abschreiben muss, aber es ist einfach eine, also als ich diese Aufstellung gesehen habe, habe ich gedacht, ui, gut, dass wir gegen Fünfligisten spielen, weil gegen vierte und dritte Liga wird es, glaube ich, eng, weil die Mannschaft ist so ja noch gar nicht eingespielt, hat auch gar nicht irgendwie positive Vibes gerade, die sie mitnehmen kann aus der Kabine. Und das wird trotz Pirmasens, trotz der fünften Liga schwer.
So sollte es kommen. Wir haben uns sehr schwer getan. Lange 0-0, dann geht Pirmasens in Führung. Wir gleichen in der 92. aus durch einen Standard und dann in der Verlängerung gewinnen wir wieder durch einen Standard. Wie konnte es anders sein? Zweimal Muheim-Vorlage. Gewinnen wir dann das Spiel so eben und eben. Königsdörfer hat danach gesagt, am Wochenende wird es leichter. Ist natürlich eine Aussage, wo du denkst, alles gut, Junger, bleib mal cool. Aber ich glaube, er spielt auf einen Punkt an, der vielleicht nicht ganz unwesentlich ist. Denn diese Taktik ist sicherlich auf die erste Liga gemünzt. Hätte man wahrscheinlich den gleichen Kader gehabt wie in der zweiten Ligasaison, also jetzt wie vor ein paar Monaten sozusagen, und hätte das gleiche System gespielt, hätte man mit dem System wahrscheinlich deutlich höher gewonnen. Aber es wird sich ja extra explizit jetzt defensiv auf das so ein bisschen zerstörerische, Pressing-Konter-mäßige eingestellt auf der ersten Liga. Und da sind natürlich solche Gegner, die sich da komplett hinten einigeln, die erwartet man die in der ersten Liga nicht so.
Genau, also ich finde, man muss dieses ganze Spiel mal so einstufen. Ja? Also erstmal, es war ja nicht so, dass wir auf ein Tor gespielt haben oder die ganze Zeit Handball um den gegnerischen Strafraum gespielt haben, sondern Pirmasens hatte ja tatsächlich viele Torchancen, ja, war fast ebenbürtig. Und da muss ich sagen, ich bin überhaupt nicht im Boot. Es gibt ja so zwei Lager im Pokal, ist alles möglich. Und hey, das ist doch nicht nur eine HSV-Krankheit. Guck dir Pauli an, guck dir die ganzen anderen Teams an, die ausgeschieden sind. Ja, da finde ich, muss man auch erstmal einstufen, ob man jetzt gegen Drittligisten, Viertligisten oder Fünftligisten spielt. Also ich finde, gegen Fünftligisten, das zeigen ja dann auch immer die Quoten, da hast du immer so eine 1,02-Quote. Also das muss ein klares Ding sein. Ich finde, da zählt es nicht zu sagen, ja, das ist der Pokal. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da müssen die Spieler das ja nicht über die Taktik gewinnen. Mhm. Ja? Und also das kann ja nicht sein, dass die Spieler dann da abhängig sind von der, ob die Taktikmaßnahmen da fruchten oder nicht, sondern sie müssen es einfach gewinnen, weil sie 80% der Zweikämpfe gewinnen, weil sie schneller sind, weil sie nicht nur in den Beinen und Muskeln schneller sind, sondern auch im Kopf schneller sind, weil sie ausgebildeter im Kopfball sind, wie es dann ja auch war, weil sie stärkere Freistöße haben, weil sie einfach qualitativ deutlich überlegen sind. Und da kann ich nicht verstehen, wie man das ungefähr so 70 bis 80 Minuten so gar nicht auf die Platte bekommt. Ja. Wenn es mal 30 Minuten ausgeglichen ist oder du bist überlegen, aber kannst das nicht in Tore ummünzen, alles gut. Aber und dazu kommt noch, dass diese Spieler ja, das muss man ja auch mal sich reinziehen, die haben alle einen Anspruch an sich selber, ja, und jeder für sich sagt immer, dass er in die erste Elf gehört, dass er hochtalentiert ist, dass er reif für die Bundesliga ist, dass er am liebsten eine 3-Jahres-Vertragsverlängerung haben möchte, noch mehr Gehalt haben möchte, und dann stehen da mit dem Anspruch, den da jeder Spieler an sich hat, wird dann da so eine Leistung abgeliefert. Und das sind so Sachen, die kann ich nicht verstehen.
Grausam, wir können gleich auch mal durchgehen. Ich finde auch die ersten 15 Minuten, wenn man da keine Fehler machen will und erstmal reinfinden möchte, maximal die erste Halbzeit ist okay, aber es gab dann keine Umstellung. Es gab nichts Erwartendes im Spiel, es gab nichts Schnelles. Das Spiel war langsam, man hat den Gegner nicht irgendwie müde gespielt. Und also wirklich die Überlegenheiten, die man hatte, bis auf die Standardüberlegenheit hat man gar nicht ausgespielt. Also wirklich schwache taktische Leistung und schwache Einzelleistung auch. Vielleicht, wenn wir auf die Einzelleistung gehen, Daniel Heuer-Fernandez hat sich nicht wirklich was zu Schulden kommen lassen. In der Abwehr gehen wir mal durch. Turunariga, da sind wir schon. Der Kollege hat, glaube ich, viele madig gemacht, inklusive mir auch. In der Gruppe wurde geschrieben, also Muchel war nicht ganz zufrieden mit seiner Körpersprache, sagen wir mal so. Stimmt auch, er trabt sehr selbstgefällig über den Platz, hatten wir, glaube ich, in den letzten Folgen schon mal gesagt, als ob er den Fußball ownen würde und alles weiß, wie was geht, und dann macht er aber Spiel um Spiel, zeigt er eine schlechte Leistung.
Ja, der steht muss natürlich unter Feuer jetzt gegen Gladbach.
Ja, ne? wenn er spielt, ja. Ich finde Al-Fadli okay, Omari dafür, dass er jetzt ein Jahr nicht gespielt hat, fand ich eher sogar positiv, irgendwie eine kleine positive Überraschung. Rechts.
Ganz kurz zu Al-Fadli, das finde ich interessant, der hat ja vor 5 Jahren, das ist ja ein ganz krasser Weg, den der eingeschlagen hat, selber noch in der 5. Liga gespielt. Der konnte das wahrscheinlich noch annehmen, ja, weil der das noch gefühlt hat, wie es auf der Gegenseite auch aussehen kann.
Apropos gefühlt, der Moderator, der Kommentator war irgendwie ganz geil, fand ich. Der hat natürlich sich immer ins Fäustchen gelacht, dass jetzt hier irgendwie, ja, und heute spielt er noch gegen den großen HSV. Und am Montag ist er dann Elektriker wieder. Und das muss doch für den HSV machbar sein, diese Mannschaft zu schlagen. Und ist da dann nur drauf rumgeritten, aber es stimmt auch. Es macht dich doch malig. Du bist Profi. Und zwar jetzt nicht Profi in der 3. Liga oder 4. Liga, sondern in der 1. Liga und irgendwie Europapokal und hast ein Millionengehalt. Und dann kommt da ein Dachdecker, ein Elektriker und irgendwie ein Vertreter von Schuhen an. Und die kannst du da nicht, da musst du doch denken, ich habe hier irgendwas falsch gemacht.
Ja, und ich sag auch nochmal, ist es dann der, also nochmal, klar, es ist ein Sport und jeder kann jeden schlagen und das ist Fußball, bla bla bla, aber der HSV muss doch auch brennen für diesen Pokal. Das ist auch so eine Sache, ich weiß nicht, ob da ein Stück Fußballkultur in der neuen Generation verloren gegangen ist. Der Pokal ist extrem wichtig fürs Management, für den Trainer und für die Mannschaft in der Bewertung der Saison, ja. Jeder Einzelne muss sich das in der Saisonbewertung nachher anhören, ja. Und im Pokal, jetzt habt ihr 1-2 Niederlage und im Pokal sind wir auch schon raus, so. Also ich glaube, dass man muss doch brennen für den Pokal, man muss das doch geil finden, man muss doch da irgendwie, also, und das habe ich nicht gesehen. Das Geilste, ehrlich gesagt, an der ersten Halbzeit waren die Trikots. Waren diesen dunklen, schwarzen, lilanen Trikots gespielt haben, das sah geil aus.
Ja, definitiv. Natürlich nicht die klassischen HSV-Formen, aber es sah auf jeden Fall gut aus. Wenn wir über Gladbach sprechen, dann schauen wir mal, wie wir die Mannschaft umbauen würden.
In der Halbzeit wurde sie ja schon umgebaut, ne?
Richtig, also, und auch teilweise mit Erfolg, muss man sagen. Es waren auf jeden Fall 1-2 Lichtblicke mit dabei.
Lass mich da nur eine Sache sagen zu. Ich finde ja, das wird auch später in der Prediction kommen, Rössing, Lelesit und Otto Stange, das sind zwei Player, für die ich mir nichts mehr wünsche, als dass einer von den beiden so einen Überraschungsdurchbruch bekommt. Das sind die Youngstars, die Players to watch. Ich hoffe, alle sind mutig genug, denen auch ausreichend Spielzeit in der ersten Bundesliga zu geben. Ich würde es mir für die beiden super wünschen. Genauso umgekehrt war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich fairerweise sagen, für Robert Latzel, einer der Stützen, der für Philippe kam, den ich auch schwach fand. Und ich fand Robert Glatzel dann tatsächlich auch nicht so souverän, hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe mich schon gewundert, warum er nicht von Anfang an spielt. Dann kam er rein, dann hat man irgendwie auch gesehen, so richtig gefehlt hat er auch nicht. Player to watch. Ich hoffe, er kommt schnell in Topform, was natürlich nicht einfach wird in der ersten Liga.
Das, ich fand es auch ein bisschen überraschend, wie schwach er doch war. Unser ehemaliger Captain Schonlau war gar nicht erst im Kader, ihm wurde ein Wechsel nahegelegt. Ramos, der getroffen hat, darf gerne auch gehen. Da ist Kunz relativ klar in seinen Aussagen, beziehungsweise im Trainerteam und in der Kommunikation, was auch irgendwie ein Stück weit, finde ich, fair ist. Wir haben aber neue Kapitäne.
Ja, das ist ein krasses Thema. Lass mich nochmal ganz kurz bevor, also das spielt alles zusammen. Auch so die Analyse jetzt der Vorbereitung, ne? Also Chapeau, und ich wünsche ja nur, dass dieser Plan aufgeht, aber ich habe selten einen Verein gesehen, der nach dem Aufstieg es so radikal durchgezogen hat, den Umbruch in der Mannschaft durchzuführen. Wir haben ja in den letzten Folgen immer mal wieder berichtet, was wir damit meinen, aber jetzt, wo du es gerade sagst, mit Schonlau und mit Schonlau und dann sogar unserem Torschützen Ramos, das System wird komplett an die erste Liga angepasst. Die Mannschaft wurde komplett an die erste Liga angepasst. Und dann werden da auch so Maßnahmen, habe ich gehört, jetzt im Hintergrund getroffen, wie alles wird auf Schnelligkeit umgestellt. Ja, also wenn die Spieler jetzt bestimmte Werte irgendwie nicht mehr zu der ersten Liga passen, dann wird auch kein Kompromiss mehr gemacht, sondern wird gesagt, dann sucht ihr einen neuen Verein. So, Das ist schon sehr extrem alles. Und jetzt geht's weiter mit dem Thema, was du einführen willst.
Neuer Captain. Paulsen wird als Head-Kapitän, also ein Kapitänstrio, aber als Kapitän Paulsen ein Neuzugang, ein Stürmer, sind manchmal auch Captain, aber meistens auch eher seltener, ein Stürmer, der nicht immer spielt, weil er höchstwahrscheinlich häufiger mal verletzt ist und ein Neuzugang ist. Auf jeden Fall ein mutiger Pick, würde ich sagen.
Also, ich finde auch wieder ein Zeichen an die Mannschaft. Es gibt hier keinen, der bisher da war und irgendwie was gezeigt hat und dem ich jetzt die Kapitänsbinde zutraue, sondern wir wollen diese Galionsfigur Paulsen. Ich meine, er ist auf meinem Trikot drauf, ja, und ich wünsche mir auch hier wieder, dass es positiven Escape gibt und er dadurch beflügelt, als Führungsspieler die Mannschaft mitzieht und am besten noch 5 Tore macht. Ich gehe davon aus, dass er auch gesetzt sein wird im Sturm, wenn er gesund ist. Aber auch das, ey, der kann die Mannschaft doch noch gar nicht fühlen. Und ich muss auch sagen, der kennt die Kabine noch nicht, der kennt das Management noch nicht, der kennt das Umfeld noch nicht. Und dadurch ist es ja auch eine starke Belastung für ihn, neben dem Sportlichen. Also anstatt 100% Fokus zu haben, wie man die gegnerische Abwehr unter Druck setzt und dann irgendwie in Etage 1 und 2 die Tore schießt, muss er jetzt nicht nur sich darauf fokussieren, sondern vor und nach jedem Spiel und nicht nur am Spieltag Interviews geben, den HSV repräsentieren. Ich finde, das ist auch wieder so ein extremes Risiko, dass du deinem Führungsspieler mit der vermeintlich besten Qualität irgendwie zusätzlich belastest mit weiteren Aufgaben. Und ehrlich gesagt, zusätzlich ziehst du ja nochmal die Motivation aus der Mannschaft raus. Der Trainer legt das fest. Nochmal, ich hoffe, so kommt es nicht. Ich weise jetzt nur darauf hin, was die negativen Folgen sein können. Die positiven Folgen sind natürlich auch klar, dass du da...
Ja, er kann ja... Er kann ja hast,
dass er einfach der Mann mit der besten Qualität soll ja auch der Captain sein. So soll es ja in der Truppe eigentlich auch sein. Er ist der meist hat Erfahrung, er hat die höchste Qualität. Er wird hoffentlich den entscheidenden Ballkontakt über die Linie haben. Dann ist es auch am besten, dass er das Interview gibt als Torschütze. Aber...
Ja,
gegenüber Glatzel, gegenüber Muheim.
Der positive Take ist wahrscheinlich, er kennt die Bundesliga. Wenn er fit ist, ist er unumstrittener Stammspieler. Die Alten vom HSV, da sind gar nicht so, also Muheim ist unumstrittener Stammspieler und dann hört es auch irgendwann auf. Selbst so ein Meffer, der ist ja Co-Captain, ist nicht unumstrittener Stammspieler. So Remberg sitzt ihn da so ein bisschen irgendwie hinten im Nacken. Heuer Fernandes ist auch irgendwie jetzt kein unumstrittener Stammspieler, zumindest Stand jetzt. Und dann ist ja die Frage, wie nimmst du so, ne? Und dann könnte eine Ansage gewesen sein vom Coach, pass mal auf, wir müssen jetzt gar nicht so tun, als ob jetzt hier die Mannschaft irgendwie noch so ist wie letztes Jahr. Es ist jetzt alles gleich, wir nullen alles. Wir gucken jetzt ab dem ersten Tag der Vorbereitung, das Team ist komplett neu. Die sich jetzt hier als Anführer herauskristallisieren von Tag 0, der wird jetzt Anführer sein, von der Vergangenheit hat keiner einen Bonus und wir nehmen das Team jetzt so, wie es ist und du bist der Captain und jetzt nicht nur, weil du irgendwie schon mehrere Jahre im Verein bist, hast du halt irgendwie jetzt den Bonus oder sowas, aber das ist der positive Take, das, was du eben gesagt hast, spielt natürlich auch mit rein. Also es ist halt aus Erfahrung selten ein Kapitän, der die erste Saison ist, so wahrscheinlich aus Gründen, aber vielleicht muss man das hier machen und man könnte auch sagen, der HSV ist aufgestiegen, wenn wir jetzt nicht so viele verpflichtet hätten und man hat es damals versäumt, den Umbruch zu gestalten und den Kader erstligareif anzupassen, so wenn man nichts gemacht hätte, würden vielleicht jetzt hier sitzen und hätten das gesagt, so wir hatten doch die Möglichkeiten, wir müssten doch mal investieren, also man weiß nicht, was passiert.
Ja, das und ist ja ich muss Schöne. Auch sagen, jetzt im Pokal, ne, dann laufen die ohne den Kapitän auf, so, dann erwartest du, dass ein paar Spieler Verantwortung übernehmen, denen wurde aber gerade gesagt, dass sie eben nicht Kapitän sind und irgendwie nicht Verantwortung übernehmen sollen, sondern sich irgendwie nur auf sich fokussieren sollen. Also das ist natürlich gefährlich und dann kommt halt so eine Leistung zustande, die ersten 80 Minuten. Lässt sich dann doch, obwohl es völlig unverständlich ist, irgendwie dann doch auch irgendwie wieder ein bisschen erklären. Naja, aber man muss sagen, die Truppe hat den Worst Case gut überstanden, um jetzt mal die Kurve zu bekommen.
Wir sind besser als Werder Bremen die Saison gestartet und ergebnistechnisch.
Und als St. Pauli.
Aus St. Pauli auch, die erst im Elfmeterschießen gewonnen haben. Wir haben ja schon nach der Verlängerung, eine Stufe vorher, schon gewonnen. Also was wollen wir eigentlich?
Genau, also da muss man sagen, die Mannschaft, das ein gutes Pferd springt immer nur so hoch es will. Wir müssen ja jetzt auch ein bisschen schön reden, denn... in dieser Woche erwarten uns einfach noch zu viele schöne Highlights. Wir werden definitiv gegen Gladbach in bester Stimmung sein.
Bevor wir in die Saison starten, Kai, was sind deine Predictions? Ich bin sehr, sehr gespannt. Oder soll ich anfangen? Wenn du dich erstmal noch ein bisschen sortieren willst.
Nee, ich bin gerade so ein bisschen, ich fand es ein bisschen schade, weil die Vorbereitung jetzt so einen negativen Touch hatte. Ich muss dann doch nochmal switchen. Also ich bin echt froh. Wir haben ja am Mittwoch dieses Highlight mit der Premiere.
Die Doku Always Hamburg feiert am Mittwoch im Cinemax die Premiere, wird dann glaube ich auch in ausgewählten Kinos ein paar Mal gezeigt und dann wahrscheinlich irgendwie im ZDF von der Sportschau und so weiter und so fort, und wir wurden eingeladen, weil wir ein Teil waren davon. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt gezeigt wird oder nicht, das werden wir dann sehen. Das Team hat uns zweimal beim Podcasten aufgenommen, einmal in der Unabsteigbar, da waren wir nur unter uns. Also weiß nicht, vielleicht jetzt nicht so die spannendsten Bilder, die da gezeigt worden sind. Und das war auch die Saison, wo es noch nicht hochgegangen ist. Und die Saison war das Team dabei, als sie Davy Selke einen Tag begleitet haben. Und das war der Tag von dem Live-Podcast, wo er dann am Abend bei uns zu Gast war und unseren Fragen dann gelauscht hat. Ich weiß nicht, ob die Bilder auch es schaffen, ob sie da reingeschafft haben. Wir würden uns natürlich freuen.
Ja, und dann gab es ja irgendwie diesen Fauxpas. Haben die nicht auch mal angefragt, ob sie uns beim Spieltag beim HSV filmen können? Und dann haben wir gesagt, nee, lieber nicht. Wir benehmen uns da immer so komisch. Wir wollen jetzt lieber unter uns sein.
Das war die Loge.
Ja, ja, genau. Also da haben wir dann leider sogar einmal abgelehnt.
Gar nicht verstanden, aber irgendwie, ist ja auch okay, ne? Ja. Die Jungs meinen so, nee, wir wollen jetzt hier nicht auf irgendwie Krampf jetzt irgendwie Party machen und irgendwie filmt uns.
Auch
und,
in Ordnung so.
Aber ja, aber immer trotzdem witzig, das mal erlebt zu haben, wenn wir da in der geilsten Doku der HSV-Geschichte jetzt irgendwie mit der Loge mal teilnehmen könnten, dann gucken wir uns das in 10 Jahren an und lachen uns auch tot.
Ich muss dir sagen, ich freue mich extrem auf die Doku, weil eben die Vibes jetzt in der Vorbereitung eben nicht so cool waren. Da kann die Doku tatsächlich nochmal entgegenwirken, und ich glaube, ich werde danach in meinem HSV-Trikot schlafen gehen und mich echt freuen und denken, oh, das wird die Saison doch alles geil, wir schaffen das schon, der Verein ist größer als jede Krise und so weiter und so fort. Und klassisch natürlich schon Mittwochabend, damit die Leute sich dran gewöhnen können, Mittwochabend in Zukunft auch wieder.
Mittwochabend.
König Fußball ist jetzt mittwochs wieder ein Thema.
Mittwoch, genau. 21 Uhr. Ich glaube, damals war es 20:45, jetzt mittlerweile ist 21 Uhr, ne?
Ja, oder? Irgendwie so,
Champions League,
aber,
weiß ich nicht.
Genau, aber das musste ich erwähnen, weil die Predictions zum Teil auch ein paar negative Hinks haben, aber das eine ist ja das, was man sich wünscht, und das andere ist das knallharte Fußballgeschäft inklusive der Predictions und dementsprechend.
Hau einen raus jetzt, Kai. Hau sie raus, ich bin gespannt.
Gut, leider aktuell, wie gesagt, ein bisschen makaber immer, weil es Jobs sind. Ich sage, Polzin überlebt die Hinrunde nicht.
Schöner Switch von irgendwie, ist es doch alles gut überlebt. Aber ja, es ist, absoluter, also momentan muss man sagen, welchen Wettbüro würde die Quote darauf
also
nicht?
Also dazu, ich habe mir dazu viele Gedanken gemacht. Ich würde mir wünschen, persönlich, privat, dass egal was passiert, man an Polzin festhält. Denn ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn wir da in eine Saison kommen und 3-4 Trainer verschleißen und dann irgendwann doch vielleicht in der zweiten Liga. Ich würde jetzt schon Polzin und Relegation unterschreiben, weil ich einfach glaube, dass die Konstanz auf der Trainerposition langfristig, mittelfristig einfach viel bringt. Im Moment sieht es aber allerdings so aus, als würde man da nicht ganz, wie soll man sagen, im Moment sieht es eben, spürt man nicht so ganz die Sicherheit, dass das Team da schon harmoniert. Das ist auch okay, Polzin hat die ganze Saison Zeit, aber ich glaube, der Fußball gibt einem nicht die ganze Saison Zeit, und die Statistiken sagen ja auch, dass die Trainerzeiten dann immer begrenzt sind. Insofern ist das meine Prediction. Leider.
Fair enough.
Aber
was gibt's noch?
Ich glaube dann, ich hatte es ja schon mal angeteasert, Bielefeld hat ja erneut mich positiv überrascht. Ich glaube, dass Bielefeld zum Ende der Hinrunde in der zweiten Liga als Aufsteiger, genauso wie der HSV ein Aufsteiger ist, 10 Tore mehr geschossen haben wird als wir. Ist random, aber dafür Pauli wird weniger Tore schießen als wir. Also ich sage, Bielefeld überragend als Aufsteiger in der zweiten Liga, legt einen Lauf hin, HSV mittelmäßig, denn Pauli schießt noch weniger Tore als wir in der Hinrunde.
Okay, ja, sehr gut.
Genau, das sind erstmal so 2. Dann nochmal eine schöne Prediction. Also ich glaube, 2 Spieler, an die ich sehr stark glaube, sind El Fadli und Muheim. Mhm. Ich glaube, ihr Marktwert wird in die Höhe schießen, zumindest mal über 7,5 Millionen wert sein.
Über 7,5 Millionen?
Ja.
Okay, ich gucke mal ganz kurz, was die momentan wert sind, weil das ist ja auch nicht so ganz Ach, diese Scheiß. Hier. Also, Capaldo, Marktwert von 5 Millionen. Wow, okay, krass.
Zudem habe ich gleich auch noch eine Prediction.
Ja,
Dann haue ich die gleich alle raus. Dann.
Ja, klar. Warte mal, was hast du bei welchem? Muam ist 4 Millionen. Der ist auch schon 27.
Ja.
Ja. Und was war der, wer war der zweite?
El Fadli. Das wäre eine krasse Geschichte.
El Fadli ist 28 schon.
Ja.
Ist mal 3,5 Millionen. Aber ja, wenn sie also müssen nicht schon richtig performen.
Ich glaube, dass die beiden Jungs das Zeug haben, in der ersten Liga auch die ganz Großen zu ärgern und zu zeigen, dass sie so da mitspielen können. Also, dass die. Aber mal gucken, ob sie den nächsten Schritt machen. Ich traue es ihnen zu. Das sind zwei Spieler, auf die ich mich sehr freue. Dann ein weiterer Spieler, also wirklich ganz interessante Spieler aktuell im Kader. Capaldo bekommt mindestens, ist für mich so ein kleiner wilder Vidal. Ich hoffe, der Spitzname ist jetzt das erste Mal gefallen, wird sich durchsetzen. Der neue junge Vidal. ja, dieser Argentinier hat mir übrigens gar nicht, also hat sich zumindest reingehauen da im Spiel jetzt im Pokal. Ich glaube, das ist ein Wilder, der auch mal dazwischen haut, deswegen mindestens eine gelb-rote oder rote Karte in der Hinrunde. Und ich glaube, dass er auch neben dem Spielfeld bestimmt mal vielleicht den Emotionen freien Lauf lässt und vielleicht da auch nochmal so eine disziplinarische Strafe erhalten wird.
Meinst du mal, macht so den Dompe so ein bisschen, so Schlagzeilen abseits des Spielfelds,
ja, wird auch mal sammeln. Ja, ich glaube, so ein Südamerikaner ist immer gut dafür mit seinem heißen Temperament.
Ja, das, also man in einem anderen Nachtclub vielleicht mal oder ja, ein kleines Skandälchen. Sowas, ne?
Genau.
Ja, das würde mir gefallen.
So, also der Junge wird uns auf Trab halten. Ja. Aber das Gute ist, der wird uns fußballerisch, leistungstechnisch überzeugen.
Sehr
der
gut.
Wird für mich ein Player to watch auch. Genau. Dann leider, es ist ja, wie gesagt, Predictions sind ja nicht dazu da, zu äußern, was man sich wünscht, sondern irgendwie auch riskante Sachen zu machen. Also es bringt jetzt nicht zu sagen, der HSV wird mehr als 5 Tore schießen in der Hinrunde. Dazu sind die Predictions nicht da, sondern eben, um risikoreich zu sein. Ich glaube tatsächlich, dass Glatzel trotz verletzter Stürmer in den ersten 10 Spielen sozusagen nicht mehr als 180 Spielminuten sammeln wird. Das ist ganz riskant. Er könnte ja schon mit 90 gegen Gladbach losgehen. Aber ich glaube irgendwie, dass da vielleicht andere auf der Position spielen werden. Dazu habe ich dann aber, passt vielleicht ein bisschen dazu, eine weitere Prediction, dass ein Youngster, beziehungsweise ne, die beiden Namen habe ich schon genannt, Otto Stange oder dass sie zum Beispiel mehr als aus der eigenen Jugend kommen und spielen werden und mehr als 4 Scorerpunkte machen werden, nur in der Hinrunde.
Okay, klar.
Also für Furore sorgen und da wird natürlich der Hype dann auch unendlich groß sein. Gibt es ja immer mal wieder, dass dann schon über einen Wechsel für unendliche Millionen zu einem anderen Verein spekuliert wird.
Schön.
Das ist so ein bisschen, das sind so meine Predictions.
Gut, finde ich gut. Aus jeder Ecke mal so ein bisschen was und doch relativ konkret. Ich fange mal an mit meinen Predictions und zwar die erste ist direkt konträr zu deinen. Ich sag, Polzin überlebt die Saison. Es ist tough, aber ich glaube schon, aber
ja, hoffen wir, du hast recht.
Ja, die Situation
aktuell. Aber nur einer kann recht haben.
Das ist richtig. Aktuell die Situation ist natürlich nicht zufriedenstellend und ich glaube, dass die Transfers, auch so, wenn man so ein bisschen Thuringer guckt und ein, zwei andere, so diesen Rechtsverteidiger, neuen Willi kann ich noch so gar nicht einschätzen. Ich glaube, dass liegt in der Natur der Sache, nicht alle zünden werden. Die Saison werden wir jetzt nicht auf Platz 6 beenden, deswegen wird es auch trotzdem ein, zwei negative Sachen geben und ich glaube, Kunz oder Costa, einer von beiden, fliegt bis zum 30.06. Also es wird nicht das Bauernopfer bei Polzin gesucht, sondern ich glaube, Kunz oder Costa, keine Ahnung, wie da die Dynamik ist und wer von den beiden...
Die Reihenfolge ist ja komisch, ne? Also es wäre ja eigentlich...
Eigentlich erster Trainer, ja. Aber ich glaube, in diesem Fall... ist man dann doch irgendwie von Polzin überzeugt, sei es im Aufsichtsrat und oder irgendwo anders im Verein hat er so einen starken Rückhalt, dass er irgendwie, ich sag mal so, er wird 14. aber doch noch irgendwie mit dem Kader, der dann doch irgendwelche Schwächen aufweist und einer von denen dann den Platz nehmen muss. Die dritte Prediction ist, wir schießen durch Standards mehr Tore als der Bundesliga-Durchschnitt. Eigentlich, ich sag mal so, wenn wir jetzt 14er wären, dann würden unsere geschossenen Tore wahrscheinlich auch auf Platz 14 sein. Und ich sage, durch Standards sind unsere Tore auf jeden Fall in der oberen Hälfte. Das wird weiterhin eine Waffe sein. Ich baue da natürlich ganz konkret auf meine beiden Buddies Dompe und Muheim. Die dürften mich da, oder die müssen mich da nicht, dürfen mich da nicht enttäuschen. Das ist die Prediction für den Arsch. Wir überwintern auf Platz 16 bis 14 und schließen die Saison auf Platz 13 bis 11 ab. Ich glaube nicht, dass wir, also ich glaube, die erste Hälfte wird sehr, sehr, sehr tough werden. Ich glaube trotzdem.
Was ja untypisch für Aufsteiger ist, ne? Ja. Die ja grundsätzlich in der ersten Hälfte mehr Punkte sammeln.
Ich glaube trotzdem, dass irgendwie durch die Euphorie, so wie du gesagt hast, sind wir zwar schlecht, aber wir sind nicht auf 17 oder 18. Ich glaube auch zum Beispiel, dass Pauli noch schlechter ist. Das ist schon mal ein Verein, der auf jeden Fall hinter uns ist. Und ich glaube dann, irgendein Verein wird irgendwie in der Hinrunde nicht gut sein. Und irgendwie mit der Euphorie wuppen wir uns da irgendwie auf Platz 16 bis 14. Und dann zündet der Motor immer langsam mehr, 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 mehr. Und wir gehen auf 13 bis 11 hoch. Ich glaube, einstellig wird schwierig, aber das ist erstmal so meine Prediction. Wir gewinnen beide Derbys und St. Pauli steigt ab. Ich weiß gar nicht, ob Muchel hatte so ein ähnliches, ne? I don't know. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist, gewinnen wir sicher. Ich glaube, Pauli ist so schlecht. Und irgendwie das erste Derby zu Hause mit den Fans gewinnen wir ein bisschen mit Ach und Krach. Aber wir gewinnen es. Dompe, Achtung, spielt sich aus Hemd und Hose und wird zu einem Nationallehrgang eingeladen. Er wird nochmal getestet, sage ich, vor der, was ist jetzt, EM, WM im Sommer? WM, ne? Ach, keine Ahnung. Wird eingeladen. Ob er ein Spiel macht, weiß ich nicht, aber er wird zur L'Equipe noch einmal eingeladen und darf sich da zeigen, nachdem er beim HSV dann doch irgendwie überzeugt hat. Muheim hat am Ende der Saison Angebote von mehreren Bundesligisten. Ich glaube auch, dass er überzeugt. Ich glaube auch, dass er da definitiv standhalten kann in der Bundesliga. Tunaringa treibt die Mehrheit aus dem Podcast zur Weißglut. Egal wie, auf jeden Fall 3 von 4 Leuten müssen im Podcast den Kopf schütteln und sagen, der Typ macht mich völlig fertig. Heißt auch, dass er irgendwie dann doch ein bisschen spielt. Also wenn er jetzt gar nicht spielen würde, dann würde er einen ja nicht zugleich Weißglut treiben können. Wenn er jetzt super gut spielen würde, dann würden alle sagen, super geil. Ich glaube, dass er immer mal wieder spielt, sofern wir auch bei diesen 3 Innenverteidigern festhalten. Irgendwie einer ist immer verletzt oder hat eine gelb-rote Karte oder sowas. Und da wird er immer spielen und er wird mal hier einen Patzer machen mit der Körpersprache. Also ich glaube, dass er da Potenzial hat, irgendwie so eine kleine nächste Zielscheibe leider zu werden. Wir sammeln als Mannschaft überdurchschnittlich viele gelbe Karten und wir liegen mit den gelben Karten in der Top 20% der Liga. Also ich glaube auch durch unsere aggressive Spielweise werden wir die ein oder andere gelbe Karte kassieren und damit sind wir im oberen Fünftel Bundesliga. Das sind meine Predictions.
Finde ich auch gut. Ich finde auch sehr taktisch individuell, muss ich sagen. Wir haben uns da diesmal nicht so an allgemeine Predictions gehalten, ne? Sondern eher so gezielte Sachen.
Ja, also ist von bis, ne? Also bei allen würde ich sagen, ist ein bisschen was dabei. Keiner hat jetzt wirklich gesagt, HSV steigt nicht ab oder so. Obwohl doch, ich habe gesagt, mit den Predictions noch ein bisschen konkreter, wie die Platzierung sein wird. Es ist auf jeden Fall eine Saison. Letzte Saison konntest du immer sagen, wir sind irgendwas zwischen Platz 1 und 5 oder sagen irgendwie sowas. 1 und 4 vielleicht auch. Und diese Saison.
Ich gebe
18 und 8.
Ich gebe nochmal so ein Raketenszenario ab. Stell dir mal vor, du hast die 4 Jungs in Topform, in Form von, du spielst mit 2 Spitzen, und zwar Glatzel und Paulsen, und lässt auflegen von Dompe und Muheim. Also da muss ich sagen, schlagen wir bis auf 3, 4 Teams in der Bundesliga alles, wenn du hinten die entsprechende Qualität hast. Also stell dir vor, es wird jetzt hinten noch qualitativ hochwertig verstärkt in der Abwehr, dass die Jungs da nicht immer 11 Mann brauchen, um zu verteidigen, sondern es alleine hinbekommen. Und du hast vorne diese magischen 4. Das wäre natürlich ein absolutes Dream-Szenario. Ich glaube, daran denkt aktuell gar keiner beim HSV. Also man ist eher entgegengesetzt. Man möchte eher hinten ein bisschen tiefer stehen und alles kreuz und klein schlagen und denkt jetzt nicht an die Tor-Butler, aber und an 2 Spitzen denkt man auch nicht. Ich hoffe aber, das wird irgendwann der Fall sein und ja, würde mich freuen, wenn irgendwann die Überzeugung dazu da ist.
Wie spielen wir denn jetzt gegen Gladbach? Also am Samstag 13 Uhr, glaube ich, irgendwie sowas, geht es beim HSV zum ersten Spieltag und zwar fahren wir zum Bökelberg.
Ja, in den Borussia-Park. 54.000 Zuschauer. Seit 18 Jahren sind sie schon in der ersten Bundesliga. Finde ich erstaunlich lang. Haben sich lang gehalten.
Tatsächlich. Ja,
sie sind der klare Favorit gegen uns. Aber
Sonntag 17.30 Uhr.
Das letzte Spiel am 12.05., ich erinnere mich noch, haben wir 2-1 gewonnen.
Als wäre es gestern gewesen.
Als wäre es gestern gewesen, genau.
Sonntag 17.30 Uhr spielen wir erst. Wow, wie komme ich auf Samstag? Samstag 13 Uhr war Pokal. Nun gut, Sonntag 17. Na gut, da haben schon alle gespielt und da können wir mal gucken, wie viele Tore wir denn schießen müssen, um erster Platz zu werden.
Ja, und übrigens, also wir haben nicht nur das letzte Spiel gewonnen, auch die Bilanz insgesamt spricht für uns. 36 Siege für Gladbach, 43 für uns.
Perfekt.
Ich hoffe, die Mannschaft weiß es oder es wird ihr gesagt, sodass sie sich nicht ganz so. Ich habe ja während des Spiels, habe ich die ja auch getiggert, ne? Als wir da wirklich nach der Vorbereitung hinten lagen im Pokal, dachte ich, die Chancen gegen Gladbach sind 1-20. Bei der Verlängerung dachte ich immerhin so, okay, jetzt schon 1-10 und jetzt sind sie 1-5 nach dem Sieg. Wir sind in meinen Augen da der klare Außenseiter. Aber letztendlich, ey, na, es ist halt schwer bei der Stimmung, aber die Mannschaft soll es dann auch genießen. Eigentlich, also sie, der Verein, die Mannschaft, alle haben sich's verdient, auch die Zuschauer, jetzt mal erste Luft zu schnuppern. Ich hoffe, heuer Fernandes belehrt uns eines Besseren und es wird wirklich einfacher als ein Pokal.
Julian Weigel ist auf jeden Fall nicht mit dabei. Der ehemalige Kapitän von Gladbach wurde degradiert und wird jetzt mit Saudi-Arabien, glaube ich, in Verbindung gebracht. Einer hat noch geschrieben, vielleicht einer für den HSV, weiß ich nicht. Er ist ja eher so defensives Mittelfeld, meine ich, ne? Und eher Tendenz zur Innenverteidigung als eher zum offensiven Mittelfeld. Also glaube ich nicht, obwohl ich habe ihn früher mal gerne bei Comunio gehabt. Hat immer irgendwie nie Ausrisse nach oben, aber hat immer ganz gut konstant abgeliefert. Was würdest du denn jetzt ändern bei der Elf, Kai? Vom Pokal-Testspiel sich hier gerade gegen Flensburg haben wir 2-1 gewonnen. Aber was würdest du da ändern? Wir können es ja mal durchgehen.
Also erstmal würde ich, falls noch jemand verpflichtet wird, ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so wahrscheinlich mehr, weil wirklich nicht mehr viele Tage sind bis Gladbach, aber würde ich den schon mal spielen lassen. Also ich würde, das verwirrt den Gegner und ich glaube dran, wenn man jetzt Qualität holt, direkt aufstellen.
Du hast hinten die Dreier in Verteidigung. Da schreiben
ja, also bei Heuer Fernandes sind wir uns einig, ne? Hast du ja schon
gesagt. Ja, Heuer Fernandes würde ich sagen, auf jeden Fall. H. Henning schreibt bei Instagram, von Fünferkette sofort weg und wieder ins 4-3-3. Seht ihr das auch so? Ganz viele sagen, Jesse auch lieber Fünfer oder lieber Viererkette, Dreier oder Fünferkette. Was haltet ihr von den Systemdiskussionen?
Ganz ehrlich, wer muss das eigentlich entscheiden? Der Trainer oder die Mannschaft?
Ja, der Coach natürlich, ne?
Und am besten haben alle die gleiche Meinung, ne?
Ja.
Und was macht man, wenn alle nicht die gleiche Meinung haben?
Der Coach.
Okay,
muss gut. Also muss natürlich overrulen, ne?
Ja, okay.
Dafür ist er da. Aber ich, also.
Aber ist ja scheiße, die Mannschaft muss ja dran glauben ans System, ne?
Genau, das auf jeden Fall. Also wir haben hinten Turanaringa, El Fadli und Omari. Ich würde sagen, El Fadli irgendwie mehr oder weniger noch der gesetzteste von allen. Omari hat sich auch nicht so viel zu Schulden kommen lassen und Turanaringa wurde schon ausgewechselt und hat auch wirklich schlecht gespielt. Die Frage ist, wer rückt für ihn in die Innenverteidigung rein? Ramos wurde eingewechselt in der 86. aber auch für Meffert irgendwie. Würdest du, also da war ja schon auch immer eine Systemumstellung, würdest du jetzt, weil Ramos irgendwie so ein bisschen getroffen hat, würdest du ihn in der Endverteidigung bringen oder Sumarojo? Was glaubst du? Also zukunftsträchtiger eigentlich Sumarojo, weil wenn du Ramos verkaufen willst und Sumarojo nicht, dann ist es schwachsinnig, jetzt Ramos zu bringen. Er hat natürlich jetzt irgendwie ein bisschen Rückenwind und eine breite Brust. Deswegen wird die Entscheidung vielleicht wieder ein bisschen enger werden, aber es wäre natürlich auch ein Schlag ins Gesicht für Sumarojo, wenn du sagst, ey, hier, du bist ganz knapp dran und Ramos wollen verkaufen. Oh, übrigens, Ramos spielt jetzt doch, aber wir wollen ihn trotzdem verkaufen. Deswegen glaube ich, dass Sumarojo, El Fadli und Omari in der Dreierkette beginnen werden.
Ich sag's ganz ehrlich, auf die Abwehr bin ich noch nicht so heiß. Da gibt's keine Wunschlösung aktuell von mir.
Überraschungslösung wäre, Meffert noch in die Innenverteidigung zu ziehen und Remberg im defensiven Mittelfeld spielen zu lassen.
Würde ich fast noch am besten finden. Ich freue mich auf das Mittelfeld und den Sturm, aber bei der Abwehr...
Außenverteidigung...
Glaub, auch Management und Trainer stellen sich das noch nicht so vor.
Ja, links Muheim und rechts haben wir unser Georgia Goscholeshvili. Den habe ich in der ersten Halbzeit so gar nicht so richtig wahrgenommen irgendwie.
Wird denn noch einer fit?
Baldé wurde eingewechselt und hat seine Sache überraschenderweise gar nicht so schlecht gemacht und war so ein bisschen mehr mit dem Herzen auch dabei, fand ich. Also der war so ein bisschen emotionaler und der hat das letzte Saison ja auch schon mal gespielt und mich würde tatsächlich nicht wundern, wenn du jetzt im ersten Spieltag so ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal Oldschool HSV.
Man muss fairerweise sagen, dass gerade gegen einen Fünftligisten die Kräfte natürlich nach 60, 70 Minuten schwinden und wenn da ein Baldé nach 46 Minuten reinkommt zur Halbzeit, dann ist die zweite Halbzeit natürlich leichter zu bespielen als die erste. Ne?
Ja, ich glaube trotzdem, Baldé spielt rechts, Muheim links und ich glaube sogar auch in der, ich glaube Sumaru spielt für Thuringer. Dann, ich glaube, das Mittelfeld mit Meffert und Capaldo, glaube ich, bleibt so, wie es ist. Remberg ist erstmal noch der, auf der Bank ist. Und dann hast du vorne, aktuell hast du rechts Philippe, links Rössing-Lellisit und vorne Königsdörfer. Und die Anwärter dafür sind eigentlich Dompe. Die Frage ist, ob er fit wird oder nicht. Paulsen, die Frage ist, ob er fit wird oder nicht. Und rechts hast du es ein bisschen offener. Da hast du Sahiti, könnte spielen. Ich weiß nicht, ob Otto Stange vielleicht auch mal dann über rechts kommen könnte, der das nach seiner Einwechslung okay gemacht hat, zumindest mal irgendwie Aluminium getroffen hat. Oder ob Gatzel spielt. Ich glaube tatsächlich, wenn Paulsen fit ist und ich würde mal fast tippen, ja, dass der halt irgendwie anfängt und dass dann hinten raus irgendwie Königsdörfer dann irgendwie als schnelle Option eingewechselt wird, wenn die Gladbacher vielleicht ein bisschen müde sind oder wenn wir hinten liegen, dass dann nochmal was Offensives kommt. Links würde ich auch sagen, wenn Dompe nicht fit ist, beginnt Rössing-Lellisit. Der hat es nämlich eigentlich ganz gut gemacht. Der hat halt wenigstens, und das finde ich bei uns halt sehr, sehr wichtig, Ecken und Freischüsse rausgeholt. Also der hat halt, ist halt nicht entscheidend irgendwie durchgekommen, aber der hat halt immer einigermaßen clever die Dinge rausgeholt. Und das sind, wenn wir ehrlich sind, momentan unsere, ja, die größten Chancen, wie wir treffen. Und rechts, Philippe hat so ein bisschen enttäuscht, muss man sagen. Also Ryan ist hinter den Erwartungen, da ist es natürlich auch noch eine Option, irgendwie mal so einen Königsdörfer vielleicht auf rechts zu stellen, wenn Paulsen spielt. Baldé kannst du auch nochmal vorziehen. Sahiti ist aber wahrscheinlich die logische Lösung, dass er jetzt bei Gladbach irgendwie den Vorzug bekommt.
Ja, also ich glaube auch Baldé rutscht rein und ansonsten, wenn, dann rutschen nur Leute rein, die bisher verletzt waren.
Okay, interessant. Gut, dann haben wir alles mal durchgekaut. Man geht mit nicht so ganz so einem positiven Gefühl rein irgendwie, ne?
Nein, also, dafür ist die Doku da. Dafür ist die Doku da, da wird der Kopf gewaschen, da wird der negative Vibe abgelegt und das war eine komische Vorbereitung, muss man sagen. Aber in der Vorbereitung wurden keine Punkte ausgespielt, insofern scheißegal. Erstmal jetzt erste Liga genießen, das ist geil. Ich freue mich auf so viele Highlights, auch beobachte da auch ganz gespannt Sandro Wagner mit
Augsburg.
Ja, Augsburg. Hatte nochmal gehört, dass da auch der HSV früher mal Interesse hatte, als Jugendtrainer ihn zu verpflichten. Ist leider damals nicht gelungen, aber schauen wir mal.
Ist bei Gladbach nicht auch Kleindienst verletzt irgendwie aktuell? Also so ein paar, die Zeichen schienen gar nicht so schlecht, dass man da doch mal was holen könnte. Momentan ist, würde ich sagen, miese Stimmung 9 von 10, aber das Gute ist,
Gladbach weiß ja auch überhaupt nicht, wo sie stehen. Sie wissen nicht, wie der HSV spielt und sie wissen nicht, wo sie selber stehen.
Und wir haben, alle haben 0 Punkte. Es fühlt sich schon an, als hätten wir minus 6 also Punkte.
Eine gute Tipico-Wette wäre die ersten 0-0 zur Halbzeit.
Ja, das stimmt. Also HSV wird alles daran setzen, defensiv erstmal die 0 zu halten und dann irgendwie, also 0-0 würden ja alle sofort unterschreiben.
Ich bin gespannt, ob Capaldo schon im ersten Spiel die an der roten Karte schnüffelt. Ja. Aber mal gucken. Schauen wir mal.
Irgendjemand wird vielleicht Thuringer die sicher, aber ich glaube, der spielt gar nicht. Wird vielleicht mal eingewechselt, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auch interessant, ne? Wie reagiert jetzt der Coach? Also sagt er so, naja, von einem Spiel lasse ich mir meine Pläne nicht kaputt machen, es kommt mehr oder weniger die gleiche Elf jetzt irgendwie nochmal aufs Spielfeld oder wird dann gesagt, ja, okay, nee, ihr wartet schlecht, wir machen jetzt nochmal irgendwie 4, 5 Wechsel, oder wann stellst du mal wann stellst du das System um? Wenn du jetzt gegen Gladbach verlierst und dann irgendwie strauchelst du noch so leicht beim Derby und dann kommt Bayern, verlierst du, ist es dann so, okay, jetzt machen wir doch mal wieder Viererkette, also wie lange bleibt man da kleben? Ich glaube, das weiß er selber nicht.
Ja, bist auch abhängig davon, was die Mannschaft dir für ein Feedback gibt, so. Am besten wir gewinnen, dann sind sich alle einig, dass das System richtig war.
Das ist richtig hier. Nenad, schreibt auch noch, laut kroatischen Medien ist Luka Vuskovic nächste Woche in Hamburg. Liebe Grüße aus Kroatien. Er scheint also irgendwo an der Quelle zu sein. Und das Käseblatt aus Split oder sowas zu lesen, die mehr Infos haben als jegliche Transferblogger dieser Welt. Wir hoffen mal, dass es stimmt, denn den Kollegen könnten wir auf jeden Fall gut gebrauchen, wenn er denn Leistung zeigt. Wir hoffen nur das Gute. Ich sag mal so, ich habe mir den Start ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass wir jetzt irgendwie sagen, ach, Europa schaffen wir schon und gar kein Problem. Und mit der Mannschaft und den Einkäufen und wir haben so einen Spirit, jetzt den wir mitnehmen aus der zweiten Liga und erstmal das Derby gewinnen wir sowieso und Gladbach muss sich warm anziehen und vielleicht kann Bayern uns irgendwie gerade noch so aufhalten. Ist leider momentan alles nicht da. Aber
ist das Finale DFB-Pokal drin?
Das DFB-Pokalfinale ist drin. Es ist auch Europa drin. Ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer auf dem Platz, wenn wir da die erste gute Halbzeit spielen gegen Gladbach, denn weiß man schon, es kann doch irgendwie alles passieren und das ist König Fußball. Scheiß auf die Vorbereitung, das was zählt, ist tatsächlich jetzt am Sonntag ab Anpfiff und vorher Mittwoch blicken wir noch einmal nostalgisch zurück, um dann mit voller Power am Sonntag Richtung Europa zu starten. Warum auch klein pokern, wenn man nicht große Ziele haben kann und Union und Heidenheim und diese ganzen Mannschaften haben uns das vorgemacht. Es ist möglich und man muss einfach nur dran glauben.
Ja, stimmst du zu, dass aktuell Favoriten auf den Abstieg St. Pauli und Heidenheim sind? Oder wie siehst du das? Oder
kann St. Pauli auf jeden Fall.
Mit der HSV-Brille nicht so sehen.
Ja, St. Pauli auf jeden Fall. Heidenheim. Ja, ich habe da immer irgendwie.
Die kommen nicht über die Qualität, ne? Die kommen über die Eingeschworenheit. So.
Ja, genau. Schon immer ist auch ganz unangenehm. Aber ich glaube schon, dass das zwei definitive Kandidaten sind, die wir da, also das sind auf jeden Fall 6-Punkte-Spiele gegen die, sagen wir mal so. Das wird schon wichtig sein, dass wir gegen die gewinnen.
Vielleicht sind wir Tabellenführer am ersten Spieltag. Schauen wir mal.
Das wäre so geil. In dem Sinne, nur der HSV.
Nur der HSV.